Liebe Alumne, liebe Alumni, freut mich sehr, dass Sie so grosser Zahl heute hier aufgefunden haben zum Tag im Turm. Wir haben eine Warteliste von etwa 34 Leuten, also es ist voll geworden heute und das freut mich sehr. Ich würde einfach sagen, wenn Sie sicher sein wollen, dass Sie einen Platz finden, dann werden Sie Mitglied von UZH-Alumni. Da vorne liegen die Mitgliederkarten. Dann haben Sie auch einen gewissen Vorrang, da können teilzunehmen. Der Tag im Turm hat Fahrt aufgenommen und wir sind immer voll und das freut uns natürlich sehr. Wir machen den Tag im Turm heute zusammen mit dem Verein Psychalumni, also von der Psychologie, und zusammen mit Medalumni, also der medizinischen, von der Alumni von der medizinischen Fakultät. Heute sind auch da vom Vorstand, vom Dach, von der Dachorganisation Timo Nachermann und der Thies Stutz. Wir versuchen, den Tag im Turm zu beleben und Ihnen mit zusammen, und der Tag im Turm findet zusammen statt mit der Kommunikation von der Universität, zusammen mit der Rita Ziegler und dem Thomas Gull, der heute auch da den Tag leitet. Und so können wir, glaube ich, eine erfolgreiche Veranstaltung machen. Heute heisst das Thema «Glücklich gross werden, was es dazu braucht», mit der Frau Professor Nora Raschle und dem Professor Oskar Jenny, die heute da uns zeigen, was da passiert und auch ein bisschen einen Einblick geben, was an der Uni läuft. Ich möchte danken auch den Partnern, die heute mitmachen, aber auch dem Alumni-Team, das das immer organisiert, und dem Techniker, der da für uns zur Verfügung steht. Es gibt nachher auch noch Möglichkeiten, im Anschluss da sicher Fragen zu stellen. Und jetzt das Wort an unsere Teilnehmer vom Tag.
Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Ich begrüße Sie auch von unserer Seite herzlich zu diesem Talk im Turm. In der Kindheit wird das Fundament für ein gutes Leben gelegt. Es ist eine Zeit, in der Kinder und Jugendliche idealerweise die Welt und sich selbst entdecken. Gleichzeitig werden heutzutage Kinder und Jugendliche mit vielfältigen Anforderungen, mit Erwartungen konfrontiert. Was bedeutet es, glücklich groß zu werden? Und was braucht es dazu? Von Eltern, von anderen Bezugspersonen, von der Schule und auch von der Gesellschaft als Ganzes. Das möchten wir heute Abend diskutieren mit unseren beiden Gästen. Es sind dies Nora Raschle. Sie ist Neurowissenschaftlerin und Professorin für Entwicklungspsychologie am Jacobs Center for Productive Youth Development der Universität Zürich. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der Gehirnentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Und um Störungsbilder zu erkennen und zu charakterisieren, nutzt sie unter anderem Magnetresonanztomographie. Dann haben wir Oskar Jenny. Er ist Leiter der Abteilung Entwicklungspädiatrie am Kinderspital Zürich und Professor für dasselbe Gebiet an der Uni. Im Fokus seiner Arbeit steht die motorische, kognitive und soziale Entwicklung von Kindern. Und diese untersucht er unter anderem im Zuge der Zürcher Longitudinalstudien. Das sind Langzeitstudien, die seit den 50er Jahren am Kinderspital durchgeführt werden. Oskar Jenny hat mehrere Bücher geschrieben und herausgegeben. Zuletzt eines unter dem Titel Kindheit – eine Beruhigung. Unsere Diskussion dauert circa eine Stunde und wird geleitet von Thomas Gull, meinem Kollegen, und mir, Rita Ziegler. Wir sind von der Uni Kommunikation, wie schon gesagt. Und nach unserem Gespräch werden auch Sie Gelegenheit haben, Ihre Fragen zu stellen.
Vielen Dank, Rita. Ja, Herr Jenny, eben, Sie haben dieses Buch herausgegeben, Kindheit, eine Beruhigung. Da fragt man sich natürlich, wer muss da beruhigt werden? Wer ist überhaupt aufgeregt? Gibt es Grund zur Aufregung und eben, weshalb muss man die Eltern zum Beispiel beruhigen?
Also grundsätzlich, um es vorwegzunehmen, wenn man in die Geschichte der Menschheit schaut, dann ist es den Kindern noch nie so gut gegangen wie heute. Wenn man aber etwas in kleineren Intervallen schaut, dann darf man oder muss man sagen, dass vielleicht in den letzten 20 Jahren sich etwas verändert hat. Das sehen wir in Daten, in Glücksdaten sozusagen, wie geht es den Kindern, wie ist der Druck, der auf Kindern liegt. Und da sieht man Veränderungen in den letzten vielleicht 20 Jahren. Und diese Veränderungen, die gehen einher mit gesellschaftlichen großen Trends, die wir alle erleben jetzt im Moment. Und diese Trends, die haben vielleicht noch etwas zugenommen in den letzten Jahren. Wir haben politische Umwälzungen, wir haben Kriege rundum, wir haben Klimathemen. Wir sind eine Gesellschaft, die sehr individualistisch unterwegs ist. Wir wollen alle perfekt sein und so weiter. Es hat sich viel verändert in den letzten 20 Jahren und viele Eltern sind unter Druck. Viele Schulen sind belastet. Die Politik, die Bildungspolitik scheint ein bisschen in Panik zu sein. Und das beeinflusst die Kinder. Das ist bei den Kindern und Jugendlichen angekommen. Und es geht ihnen nicht mehr so gut wie vielleicht vor 20 Jahren. Und das bedeutet, es braucht ein Stück weit eine Beruhigung, damit es ihnen besser geht.
Also was muss ich denn beruhigen?
Wir alle.
Die Eltern beruhigen?
Wir alle. Also die Eltern, die Gesellschaft, die Schulen, alle.
Also ich meine, also es braucht diese Beruhigung, aber können Sie denn die Eltern und die Schule auch beruhigen im Sinne von, können Sie sagen, es ist nicht so schlimm, wie ihr glaubt, dass es ist? Oder ihr seid vielleicht eben zu panisch, ihr seht zu viele Probleme?
Ja, ich glaube, es ist so, dass wir Angst haben um die Kinder und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Vertrauen in die Kindheit haben, dass es schon gut kommt.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Raschle? Gibt es aus Ihrer Sicht auch Anlass zur Beunruhigung oder eben auch eher, sagen Sie nein, wir sind auf gutem Weg?
Nein, ich finde den Ansatz eigentlich sehr empfehlenswert und richtig auch. Ich glaube auch, dass mit den heutigen schnelllebigen Medien eine Konkurrenz nach Nachrichten entsteht. Und wenn es um das Thema Kindheit, Entwicklung und Erziehung geht, dann ist das eine hitzige Debatte, die geführt wird, um den Ton und die Aufmerksamkeit zu erregen, funktioniert eines sehr gut und das ist Angstmache. Es hat schon immer die Emotion gegeben, die am meisten auch die Aufmerksamkeit erweckt hat. Und damit besteht ein bisschen die Gefahr, dass man diese interindividuelle Variabilität, diese Vielfalt, die es gibt in der Kindheit, zu stark pathologisiert oder versucht zu diagnostizieren, wenn es doch vielmehr eigentlich darum geht, dass die Individualität des Kindes zu erkennen. Deswegen ja, Beruhigung. Und ich finde, es spricht auch überhaupt nicht gegen die Forschung. Die Forschung zeigt, es gibt eine große interindividuelle Variabilität in der Kindheit. Man weiß aber auch, dass frühe Intervention und frühe Unterstützung den größten Erfolg verspricht. Das ist aber nicht ein Zeichen dafür, dass wir mehr Pathologisierung, mehr Krankheiten, mehr Diagnosen haben, sondern ein Zeichen dafür, dass wir mehr Wissen besitzen, das Kind in seiner Eigenheit zu unterstützen. Und das sollte man eher als Chance sehen, als Angstmache.
Genau. Darüber werden wir dann auch
sprechen. Genau, da sind wir mitten im Thema. Jetzt sind Sie forschen und arbeiten beide mit Kindern und waren wohl beide selbst auch mal Kinder. Wie haben Sie die eigene Kindheit erlebt? Und hat sich etwas verändert heute im Verhältnis zu dem, was Sie selbst erlebt haben? War es einfacher zu Ihrer Zeit?
Also, wenn ich starten darf. Meine Kindheit, da kommen mir zuerst mal so zwei Buchdeckel in den Sinn. Ich habe sehr gerne gelesen, sehr gerne Sport gemacht, sehr gerne gemalt. Und wenn man so magische Momente erinnert der Kindheit, dann wären die wahrscheinlich bei mir dort zu finden. Aber das heißt nicht, dass es immer nur einfach war oder ist. Und gerade auch diese Jugendzeit, wenn ich die beschreiben würde, dann beschreibe ich sie immer gerne als unbestimmtes Terrain, das man betritt. Es ist aufregend, es hat viele Möglichkeiten und Chancen, aber es macht auch irgendwie Angst und es gibt auch Risiken, die damit einhergehen, eben diese Jugendzeit anzugehen, versuchen herauszufinden, wer man ist. Und irgendwann merkt man dann, dass diese Reise auf der Suche nach sich selbst vielleicht gar nicht wirklich aufhört und vielmehr den Moment definiert. Und ja, dann werden wir mit der Weg ist das Ziel angekommen, aber ja, schwieriger geworden, ich weiß es nicht, ich glaube, ich kann nicht darüber urteilen, wie es wäre, nie Kind gewesen zu sein, da wir es ja alle einmal waren, aber ich darf durch meine eigenen Kinder auch die Kindheit noch einmal neu entdecken und das ist schön.
Und das ist anders?
Das ist anders, weil es nicht mehr meine ist.
Ja.
Aber es sind andere Ängste damit verbunden. Jetzt bin ich Mutter, jetzt schaue ich nicht danach, jedes Glück immer nur zu erfüllen, sondern eben auch die Gefahren zu erkennen. Und von daher, ja, eine Beruhigung verstehen.
Können Sie auch brauchen. Ja. Okay. Herr Jenny, wie war es bei Ihnen?
Ich hatte eine sehr gute Kindheit. Ich habe alle wichtigen Bedürfnisse, die ein Kind braucht, bekommen. ich habe diese 5G, wie ich das nenne, bekommen. Ich habe Geborgenheit erlebt. Meine Eltern waren sehr liebevoll zu mir. Ich hatte ganz enge Beziehungen zu meinen Großeltern, war immer in jeder freien Minute bei meinen Großeltern. Ich hatte das zweite G, ich war gesund. Das dritte G auch. Ich hatte Gelegenheiten. Ich hatte Gelegenheiten, Erfahrungen zu machen in der Welt. Entwicklungsgerechte Erfahrungen. Ich hatte das vierte G. Ich hatte auch Grenzen. Meine Eltern haben auch Strukturen geboten und Orientierung gegeben. Es hat zu bestimmten Zeiten zu essen gegeben und wir mussten da zu Hause sein, auch zu einer bestimmten Zeit jeweils. Und ich bin in einer Gemeinschaft aufgewachsen, das ist der fünfte G. Ich bin in Davos aufgewachsen, in einem Dorf, heute eine Stadt, damals etwas kleiner, in Davosdorf, das ist eine kleine Gemeinschaft, die wir da auch als Kinder hatten. Also meine 5Gs waren perfekt gedeckt.
Da gab es noch ein sechstes, das Gebirge rundum.
Genau, das ist aber nicht unbedingt ein Bedürfnis der Kinder, nein, vielleicht ein Bedürfnis von mir, aber das ist richtig.
Wenn wir jetzt von Ihrer persönlichen Kindheit ein bisschen abstrahieren und fragen, was ist denn eigentlich Kindheit als Lebensphase, was macht sie aus, was zeichnet Kindheit aus?
Ja, Kindheit ist immer ein soziales Konstrukt oder wir konstruieren Kindheit. Was ist Kindheit überhaupt? Da müsste man sich fragen, was ist Alter eigentlich? Wer fühlt sich hier im Raum alt? Das ist ja sehr abhängig von unseren gesellschaftlichen Konventionen, was wir über Alter verstehen und was wir auch, was wir selber, wie selber wir uns als alt oder nicht fühlen. Und das ist bei der Kindheit gleich. Es ist eine Konstruktion, die wir als Gesellschaft machen. Die sind natürlich über die Zeit hinweg ganz starke Veränderungen zeigen. Und wir können das zum Beispiel sehen, indem wir die Reife, die psychosoziale Reife von Kindern und Jugendlichen, die hat sich sehr verschoben in das Erwachsenenalter. Heute würden wir sagen, ja, wann sind sie reif? Ja, reif sind sie vielleicht erst mit 25 oder 20 oder 25 oder vielleicht sogar erst, wenn sie selber Kinder haben. Wann hört die Kindheit wirklich auf? Das war natürlich vor 50 Jahren völlig anders. Vor 50 Jahren ist man in die Lehre gegangen und dann hat die Kindheit aufgehört. Also Kindheit, wann sie beginnt, wann sie aufhört, das ist sehr stark dem, einem kulturellen Wandel unterworfen.
Und wie sieht es aus neurobiologischer Sicht aus, die Kindheit im Kopf?
Ja, also ich stimme zu, dass es sozial, historisch oder biologisch definiert werden kann und das ist ein Wandel, eine Sicht. In den Neurowissenschaften ist es zum Beispiel so, dass man lange geglaubt hat, das Gehirn wäre irgendwann einfach fix und starr und nicht mehr veränderbar. Irgendwo in der Jugend hört es dann auf. Heute wissen wir, dass sich das Gehirn noch ein Leben lang verändern und anpassen kann, aufgrund von Lernen und Erfahrungen und eben auch diese Reifungszeit konnte man dank bildgebenden Methoden viel stärker und besser untersuchen. Und man weiß auch, dass aus neurowissenschaftlicher Sicht zumindest diese, der Höhepunkt der Reifung erst viel, viel später erreicht ist, als wir es uns denken. Das menschliche Gehirn wächst noch bis zum 22. bis 25. Lebensjahr an.
Also eigentlich ist dann sozusagen die Hirnreife ist später eigentlich als die soziale Reife. Oder früher war das zumindest so, heute scheint sich das ein bisschen angeglichen zu haben, weil man das vielleicht auch weiß, oder? Dass das Hirn noch länger braucht.
Ja, das ist richtig. Die soziale und die Hirnentwicklungsreife ist später, aber die biologische Reife, die ist ja zum Teil sehr früh, oder? Die Kinder sind biologisch relativ früh reif, aber ihre psychosoziale Reife ist sehr spät. Und ich glaube, noch nie in der Geschichte der Menschheit gab es so eine extreme Diskrepanz zwischen der biologischen Reifung und der psychosozialen Reifung. Ich meine, vor 100 Jahren waren die Kinder psychosozial reif und körperlich reif, mehr oder weniger synchron. Und das hat sich sehr verändert. Ich glaube, das ist auch für die Kinder und Jugendlichen heute eine große Herausforderung.
Was sind die Gründe dafür?
Ja, wir gehen davon aus, dass durch die verbesserte Gesundheitsversorgung, die verbesserte Hygiene letztlich die biologische Reife immer weiter heruntergekommen ist. Die Kinder sind immer früher sozusagen geschlechtsreif, weil die Natur, die lässt das jetzt zu. Es gibt eine Umwelt, die eigentlich gesund ist. Und gleichzeitig ist eben die psychosoziale Reife, weil wir komplexe, sehr komplexe Gesellschaften haben, sehr stark verzögert. Also es ist wirklich, letztlich sind es Umfeldbedingungen, die zu dieser Diskrepanz führen.
Führt das zu Schwierigkeiten?
Ja, natürlich. Wenn eine Jugendliche oder ein Jugendlicher sozusagen biologisch reif ist, sexuell auch aktiv sein kann, aber sozioemotional und psychosozial das überhaupt noch nicht ist, dann können Sie sich vorstellen, welche Probleme auf die Jugendlichen letztlich zukommen.
Mhm. Vielleicht das einfach nochmals zurückzubringen zur Frage, was ist Kindheit eigentlich? Ich glaube, was wir dafür gelernt haben, ist, dass es ein sehr dynamischer Prozess ist. Es ist nicht nur eine Stufe, eine Leiterstufe zum Erwachsenenwerden, sondern man sieht wirklich, da geht was, da geht sehr viel, da verändert sich viel, da werden Weichen gelegt, Grundbausteine gelegt für die spätere erwachsene Gesundheit. Und somit ist es auch eine schützenswerte Phase. Nicht einfach nur Kindheit, das ist jetzt so ein Schritt, da müssen wir durch, sondern das ist eine Phase, die sehr wichtig und definierend für uns ist, später auch im Erwachsenenalter.
Und gibt es innerhalb dieser Phase Unterphasen oder gibt es Meilensteine, die Sie benennen könnten, jetzt vielleicht in biologischer, vielleicht auch in psychosozialer Hinsicht?
Ja, also da in es gibt sicherlich eine Entwicklung, die auch vom Individuum, das fremd betreut, fremd reguliert wird, zum eigenständigen Individuum ins junge Erwachsenealter, das sich selber regulieren kann, hinverzieht. Meilensteine sind natürlich auch diese kleinen Schritte, die wir lernen, erst die einfachen Verhaltensweisen, gefolgt von immer komplexeren, und diese bilden aufeinander auf. Und das Ganze verläuft parallel zu der Gehirnentwicklung. Während einfachere Verhalten, einfachere Netzwerke früh reifen, früh sich ausbilden, so folgen immer komplexere. Und man muss sehen, dass diese sehr, sehr lange Zeit der Entwicklung, diese 22 bis 25 Jahre, wo wir anpassungsfähig und reifungsfähig noch sind, eine sehr lange Zeit bieten, in welcher die Umwelt und die Erfahrungen einen Einfluss auf unsere Entwicklung nehmen können. Und das bietet sowohl Chancen wie eben auch Risiken.
Was unterscheidet jetzt das Erwachsenenhirn vom Kinderhirn? Also eigentlich, was ich jetzt ein bisschen gelernt habe, ist, das Hirn bleibt ja flexibel bis zu einem gewissen Grad. Man kann auch später noch Sachen lernen. Also es verändert sich ja trotzdem noch. Aber anscheinend scheint es doch so eine Schwelle zu geben, wo man dann sagt, okay, jetzt ist es kein Kinderhirn mehr, jetzt ist das Hirn ausgereift. Mhm. Was ist denn das für ein Moment?
Ich würde es zwischen Reifung und Lernen unterscheiden. Lernen ist ein Leben lang möglich. Die Reifung sind die biologischen Prozesse, die stattfinden, die uns das Lernen ermöglichen. Und diese sind zum Teil auch genetisch bedingt, wann und wie sich ein Organ, eine Gehirnstruktur entwickelt, wie ausgebildet oder wie funktionstüchtig diese Netzwerke oder Verhaltensweisen jedoch werden, die werden durch die Erfahrung beeinflusst. Und das Lernen, das bleibt ein Leben lang möglich. Wenn wir in der Kindheit zwar unsere sensitiven Zeitfenster haben, wo wir besonders empfänglich sind für einen gewissen Input, dann kann man das eben vergleichen wie mit dem Segeln. Wir hatten das ja, das ist ein sehr, sehr schöner Vergleich. Beim Segeln kommt man mit Wind am besten vorwärts, aber man kann auch vorwärts kommen, wenn es windstill ist, solange man weiß, wie. Das Lernen geht immer. In gewissen Phasen verläuft es vielleicht ein bisschen ringer.
Und das, wenn man jünger ist, lernen wir natürlich besser, in der Regel, oder? Weil das Hirn noch flexibler ist. Ja,
genau. Sie haben vorhin erwähnt, dass die Kindheit vielleicht auch eine gewisse Schonfrist ist oder dass man da vielleicht auch Spielraum hat noch. Was ist denn eigentlich der Zweck der Kindheit oder welche Erwartungen dürfen wir an die Kindheit haben? Ist das eine Vorbereitung fürs Erwachsenenleben oder ist das Dasein zum Selbstzweck?
Ist natürlich beides, oder? Kindheit ist eine Phase des Lebens, wo wir uns letztlich auf die Zukunft vorbereiten. Auch wir als Gesellschaft wollen, dass unsere Kinder bestimmte Kulturtechniken lernen, dass sie auch unsere Gemeinschaft erfahren können, damit sie später auch an unserem Leben teilnehmen können. Also es ist eine Phase, wo sie herausbegleitet werden. Aber das ist nur die eine Seite der Medaille. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Diese Phase darf nicht zu stark überbetont werden, weil Kindheit auch ein Zustand ist. Zustand mit einem eigenen Wert. Die Kinder dürfen auch manchmal Kind sein und sollen manchmal Kind sein. Das ist ja etwas, was wir als Erwachsene gelegentlich auch romantisieren. Wir möchten ja eigentlich auch manchmal Kind sein. Oder es ist ja wirklich sehr einzigartig und besonders, wie die Kinder achtsam sind in vielen Situationen. Wenn wir heute die Achtsamkeitsbewegung anschauen, dann denken wir manchmal, ja, das ist auch ein bisschen wieder Kind sein. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft, aber auch als Eltern, als Bezugspersonen, diese Balance finden, die Kindheit auf der einen Seite als Zustand zu erlauben und gleichzeitig nicht zu vergessen, dass Kindheit auch eine Phase ist.
Mhm. Und, gibt es hier auch eine historische Komponente, dass sich das verändert, der Blick auf die Kindheit und was sie bezweckt?
Ich glaube eben, dass wenn wir die letzten 20 Jahre anschauen mit dieser Unruhe, die entstanden ist in Bezug auf die Kindheit, dann glaube ich eben, dass heute eine Überbetonung der Phase wir erleben, dass wir alle das Gefühl haben, wir müssen doch irgendwie die Kinder so fit machen, damit sie später überleben in der heutigen Zeit, und ein bisschen vergessen, nein, sie dürfen auch wirklich gelegentlich Kind sein. Und ich glaube, das ist extrem zentral.
Da war man doch früher sorglos, oder, dass sie aufgewachsen sind. Man hat die Kinder einfach machen lassen und wenn mal was schief ging, war es auch nicht so schlimm. Und wenn der Lehrer mal anrief und gesagt hat, da stimmt was nicht oder hat sich nicht richtig verhalten, hat es vielleicht eine Ohrfeige gegeben. Das geht ja heute auch nicht mehr. Also man war mal früher gelassener in Bezug darauf, eben auf die, dass man dann nicht das Gefühl hatte, man muss jetzt alles machen, damit dieses Kind nachher in der Gesellschaft irgendwie überleben kann. Dass es Karriere machen kann.
Nein, man war natürlich früher nicht gelassener. Also das, ich möchte diese Romantisierung und diese romantische Vorstellung, dass früher alles besser war, die möchte ich nicht gelten lassen. Weil es ist natürlich so, früher hat man viel mehr Kinder bestraft, man hat viel mehr mit Disziplin sozusagen die Kinder in unsere Gesellschaft gedrückt. Es war auch die Idee da, die Kinder sind eigentlich nur ein reflexgesteuertes Wesen und wir müssen diese Reflexe sozusagen züchtigen. Oder das war die Vorstellung der 50er und 60er Jahre und wir sind heute natürlich viel, viel weiter. Oder? Und wir sind heute eine zivile Gesellschaft, die sehr viel weiß über die Kinder, über das Aufwachsen. Und da erwarte ich natürlich auch als Gemeinschaft, dass wir entsprechend differenziert handeln. Eben letztlich diese beiden Balancen zwischen Phase und Zustand auch immer wieder gut reflektieren.
Und was braucht es denn? Was brauchen Kinder, um diese Balance zwischen Zustand und was haben Sie gesagt? Phase und Zustand gut zu managen?
Ja gut, Sie brauchen Bezugspersonen mit diesen 5 V. Jetzt kommen die 5 V, vorher waren es die 5 G. Genau. Die 5 V sind, Sie brauchen vertraute Bezugspersonen. Das heißt Bezugspersonen, die da sind für die Kinder, zu denen sie, wo sie sich sicher fühlen, damit sie explorieren können und wieder zurückkommen in den sicheren Hafen. Also sie brauchen vertraute Bezugspersonen. Das ist das erste V. Das zweite V, sie brauchen verlässliche Bezugspersonen, die auch eben einen Rahmen stecken, die da sind, wenn die Kinder sie brauchen. Sie brauchen verfügbare Bezugspersonen, die auch in den richtigen Momenten letztlich da sind. Sie brauchen verständnisvolle Bezugspersonen, die wissen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo braucht das Kind Unterstützung, wo kann ich es loslassen. Und letztlich brauchen sie Bezugspersonen, die liebevoll sind, da wäre das V in der Mitte des Wortes, oder voller Liebe sind.
Aber jetzt müssen Sie mir schon sagen, was hat es mit dieser Zahl 5 auf sich?
Ja, es ist einfach,
das ist irgendwie magisch.
Ja, es ist einfach, ich kann mir das am einfachsten merken, ich hoffe, Sie auch.
Das ist Ihre Lieblingszahl, 5, oder? Wie ist es denn jetzt mit dem Gehirnentwicklung? Was brauchen denn Kinder, damit sich ihre Gehirne eben gut entwickeln?
Die 5 V's. Ja. Nein, Liebe, Zuneigung und Stimulation sind sicher sehr, sehr wichtig. Wenn man auf lebenslange Gesundheit achtet, dann wäre das im Sinne der Lebensspanne ein Prozess, der nicht erst mit dem Kind beginnt, sondern mit der Gesundheit der Eltern schon startet. Da werden die Grundpfeiler gelegt und ich glaube, wenn wir auch andere Situationen betrachten von Kindern überall auf der Welt, dann geht es nicht nur um das Extra, sondern auch um die Grundbedürfnisse. Also die WHO würde sicherlich sagen, dass erstmal die Grundbedürfnisse erfüllt werden müssen. Das sind Nahrung, Schutz, sichere Anlaufstellen, ein gutes Zuhause, Zugang zu Schulen, Zugang zu Krankenhäusern und dann können wir das Kind natürlich noch weiter unterstützen, indem wir ihnen einen sicheren Hafen bieten, indem wir sie stimulieren, indem wir sie unterstützen und leiten, aber nicht indem wir ihnen alles aus dem Weg räumen, sondern indem wir sie eben autonom auch ihre Erfahrungen machen lassen, die als Übung gelten für die späteren Herausforderungen.
Das ist ja immer auch eine Gratwanderung, diese ja, diese Entwicklung zwischen Freiheit und Autonomie und gleichzeitig Grenzen, das G, eines der G, habe ich mir gemerkt, Grenzen setzen, irgendwie Kontrolle ausüben. Wie bewältigt man diese Gratwanderung am besten?
Ich finde sie mega schwer. Also so, du bist ja auch Vater, also aus Sicht von Mutter, ich finde es mega schwer, sehen wir das Kind einen Fehler machen lassen. Aber man kann sich oder soll sich einfach bewusst sein, dass eben dieser sichere Ort vom Stolpern, vom Wiederaufstehen und vom Üben von Herausforderungen zu bewältigen in einem geschützten und geleiteten Rahmen, wir sind ja hier, wenn etwas ist, für die Kinder die beste Möglichkeit ist, später im Größeren, mit größeren Herausforderungen auch alleine dann zu Rang zu kommen, ja.
Jetzt haben Sie ja gesagt, man hat früher eher versucht, die Kinder so in die Gesellschaft reinzupressen. Es gab gewisse Normen, denen mussten sie entsprechen, sonst gab es eben vielleicht auch körperliche Strafen. Was machen denn heute? Was gibt es denn für Mittel jetzt für die Eltern, um diese Kinder so ein bisschen eben zu lenken? Wie macht man das eben ohne Gewalt? Was sind da gute Strategien?
Also Ihre Frage ist eigentlich, wie sollen wir erziehen oder wie soll man erziehen? Oder? Genau. Und ich glaube, es gibt wirklich kein Patentrezept, weil letztlich gibt es nicht ein Stil, wie man erzieht, sondern man erzieht letztlich in Abhängigkeit von der Situation, vom Kind. Man erzieht in einer Beziehung. Also man sollte im Prinzip viel mehr von Beziehung statt von Erziehung sprechen. Ich glaube, das ist der große Challenge der Elternschaft. Und es gibt nicht der richtige Weg. Ich glaube, was zentral ist, ist, dass wir uns bemühen als Eltern, dass wir es versuchen, richtig zu machen, dass wir mit dem temporären Scheitern, was praktisch jeden Tag passiert, umgehen können, dass wir das auch akzeptieren, dass wir nicht perfekt sind, dass wir es am nächsten Tag versuchen, besser zu machen, aber dass wir nicht daran verzweifeln, an der Elternschaft. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man auch ein Stück weit darauf vertraut, dass es schon gut kommt und nicht zu viele Ratgeber und Rezepte lesen.
Aber ihr Buch dann schon.
Das Kindheitsbuch ist kein Ratgeber, genau. Sondern es ist eine breite Reflexion über die Kindheit, über ganz verschiedene Themen, obwohl ich jetzt im Moment einen Ratgeber schreibe. Aber das ist ja nicht wirklich, das sind dann nicht wirklich konkrete Tipps, weil die funktionieren nicht, oder? Weil das Kind
bestimmt. Das ist auch schon ein Rat. Ja,
das genau, ist auch schon ein weil Rat. Das Kind, oder Sie müssen immer vorstellen, das Kind, das bestimmt die Erziehung. Fragen Sie mal Ihre Kinder, wenn Sie haben, wie Sie sich eigentlich erzogen gefühlt haben. Wenn Sie 3 oder 4 Kinder haben, jeder oder jede wird komplett etwas anderes sagen. Obwohl Sie eigentlich denken, na, ich habe doch eigentlich alle gleich erzogen. Nein, man erzieht in Abhängigkeit des Kindes.
Mhm. Und es sind ja nicht nur die Eltern beteiligt, es gibt ja noch andere Beteiligte, unter anderem die Schule. Welche Rolle spielt die Schule in einem guten Aufwachsen oder in einem?
Ja, die Schule ist natürlich etwas Wichtiges. Ich meine, die Schule ist eine zentrale Institution für die Kinder. Sie sind da auch ein beträchtlicher Teil der Zeit. Man muss sich einfach bewusst sein, dass die Schule sehr viele verschiedene Rollen und Funktionen hat, nicht nur eine. Sie ist Aufbewahrungsort, sie bildet, sie ermöglicht den Kindern eine Sozialisierung, sie selektioniert, sie individualisiert. Das sind jetzt alles Rollen der Schulen, die komplett widersprüchlich sind. Ja, das ist die Schule, sie ist kompliziert.
Sie wird auch kompliziert, die Rollen werden mehr, oder nicht? Ist das ein Gefühl von mir?
Nein, ich glaube, das war auch immer wieder eine Diskussion, die wir in diesem Think Tank hatten, wo wir das Buch dann daraus geschrieben haben. Ich glaube, die Schule war, seit es die Schule gibt, eine Institution, die die Gesellschaft diskutiert hat, die Gesellschaft angeprangert hat, wo es Reformdruck gab und so weiter. Die Schule war nie normal.
Ja, aber das sieht man ja, wie wichtig das sie ist, die Schule. Man nimmt sie ja ernst und man weiß, dass sie eine wichtige Funktion hat. Aber eben, sie scheint ja oft auch überfordert zu sein dann in dieser Rolle, weil man hat das Gefühl, die muss jetzt das auch noch machen. Jetzt muss sie die Kinder noch erziehen zum Beispiel. Das haben vielleicht früher die Eltern gemacht, heute ist manchmal auch noch delegiert. Hat sich das auch verändert? Sind die Erwartungen größer geworden an die Schule? Sie haben jetzt, würden jetzt wahrscheinlich sagen, eher nein oder doch? Ist es irgendwie?
Ja, eben, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, so historische Vergleiche zu machen, weil letztlich müsste man die Rolle der Schule über viele Generationen empirisch untersuchen und schauen, wie hat sich das letztlich verändert. Und ich glaube, es ist schwierig, diese Beurteilung letztlich zu machen und sagen, war es früher tatsächlich besser oder war es anders? Ich glaube, die Situation ist heute, ist die Situation so, wie sie ist. Und es ist wichtig, dass wir uns darum kümmern und auch als Gesellschaft darüber diskutieren, welche Schule wir wollen. Und es ist nicht nur eine Diskussion, die man führen soll von Fachleuten, sondern letztlich sind wir alle als Gesellschaft aufgefordert, mit diesen Diskurs zu prägen, was wollen wir für eine Schule, was braucht es für eine Schule für die Kinder?
Das ist ein gutes Stichwort. Wir als Gesellschaft können wir offenbar eben zu dieser Schule beitragen, zur Entwicklung der Schule. Was können wir sonst noch beitragen zu einer guten Kindheit, jetzt nicht nur für unsere eigenen Kinder, sondern vielleicht auch als Gesellschaft für gute Rahmenbedingungen?
Gute Rahmenbedingungen. Wir können im Engen anfangen oder im Großen, wenn wir das ganze Ökosystem sehen oder in eben die engsten Beziehungen des Kindes. Und die Schule hat eine enorme Wichtigkeit, die kann einen großen Einfluss haben und sie füllt eine große Zeit aus, in welcher wir uns noch entwickeln. Aber diese Prozesse, die haben immer schon natürlich stattgefunden. Das Kind hat schon immer natürlicherweise im engen Rahmen zuerst sich entwickelt und ist dann langsam, geht es dann nach draußen, findet Kollegen, findet Freunde und andere Personen übernehmen eine Wichtigkeit. Die sind in der Schule, die sind in den Freundschaftskreisen und wir können diese beeinflussen, wir können diese zu einem gewissen Grad eben auch regulieren und den Stellenwert dieser betrachten, aber
also können wir das als Eltern, also zum Beispiel gerade Freunde, die Peers, die sogenannten Peers, die sind ja, scheinen dann irgendwie wichtiger zu werden.
Die sollen auch,
und man kennt ja auch Beispiele aus dem persönlichen Bekanntenkreis, wo das manchmal auch außer Kontrolle gerät, also im Sinn von, die haben dann vielleicht nicht die Freunde, die man will und sie sagen, man kann es regulieren, aber dann irgendwann ja doch nicht
Nein,
mehr.
Nein, aber aus welcher Kontrolle? Aus der Kontrolle der Eltern. Irgendwann entscheidet sich das Kind, wer sie sein wollen oder wer sie versuchen zu sein und sie müssen dieses Ausprobieren auch zulassen. Das ist ja nicht außer der Kontrolle, das soll außer der Kontrolle der Eltern sein.
Ich bin immer noch ein bisschen bei dieser Frage von Ihnen, welche Rahmenbedingungen können wir als Gesellschaft und sollen wir als Gesellschaft schaffen? Ich habe jetzt lange gezögert und du hast jetzt geantwortet. Ich habe mir eben gefragt, das ist eine extrem komplexe Frage und es ist so, vor allem darum komplex, weil die Kindheit, die ist ein Stück weit im toten Winkel der Gesellschaft. Wir finden zwar Kinder alle herzig und süß, aber eigentlich sind sie nicht in unserem, ja, in unserem engeren Gedankengut als Gesellschaft. Ich meine, wir sprechen über, wir müssen die Armee aufrüsten. Wir sprechen darüber, dass wir die Renten sichern müssen. Wir haben hohe Gesundheitskosten. Und die Kinder sind auch da, aber die Kinder wirken ja dann eigentlich erst in der Zukunft. Manchmal ist es mit den Kindern ein bisschen wie mit dem Klima, oder? Das Klima, das ist dann in der Zukunft vielleicht ein Problem. Ja gut, im Moment haben wir auch relativ heiße Sommer, dann spüren wir das auch. Und das Kind ist ja dann auch erst in der Zukunft ein erwachsener Mensch. Also können wir uns durchaus noch etwas Zeit lassen mit den Kindern. Mhm. Also ich glaube, das ist gar nicht so einfach, letztlich gesellschaftliche Rahmenbedingungen zu finden, wenn wir so einen großen Druck von großen anderen Themen letztlich haben in der Gesellschaft.
Das ist ja dieser Blick auch von Erwachsenen letztlich auf die Kinder. Ja. Das würde mich auch noch interessieren. Es ist ja, wer bestimmt dann am Schluss überhaupt, was eine gute Kindheit ist? Aus wessen Perspektive wird das beurteilt? Und inwiefern spielt das Kinderglück selbst, das Glück der Kinder, wie sie es empfinden, eine Rolle in dem Ganzen?
Sollte eine große Rolle spielen. Ich denke, wir zum Beispiel, also ich sehe meine Forschung dazu da, Wissen zu schaffen, die das Verständnis der Kindheit erhöht, die interindividuelle Varianz in den Kindern versteht, sodass wir jedem Kind die beste Chance bieten können, seine oder ihre Ziele zu erreichen, was auch immer diese sein mögen. Das heißt nicht, dass wir daran arbeiten sollten, jeden gleich zu machen, jedem die gleichen Ziele zu geben, denn am Schluss führen alle Wege nach Rom, aber ich bin vielleicht in Paris viel glücklicher. Also wir müssen auch die Kinder nicht so vereinheitlichen.
Aber ist denn das, was wir als Erwachsene als ein gutes, eine gute Kindheit beurteilen, ist das für Kinder auch eine gute Kindheit?
Ja, das ist die große Frage. Ich glaube, wenn man in der Forschung schaut, haben wir uns in den letzten Jahrzehnten schon ein bisschen zu wenig um die Meinung der Kinder gekümmert. Ich meine, Partizipation in der Forschung von Kindern, das ist noch völlig in den Kinderschuhen, oder? Nicht nur in der Forschung, auch grundsätzlich, welche Meinung Kinder haben über unsere Gesellschaft. Es gab eine sehr interessante Initiative kürzlich, die der Zukunftsrat U24, vielleicht haben die einen oder anderen davon gehört, da wurden in einer repräsentativen Population 16- bis 25-jährige junge Menschen in der Schweiz ausgewählt, um über die Zukunft der Schweiz zu diskutieren. Ein faszinierendes Projekt. Und das ist ein Beispiel, wie man eben junge Menschen partizipieren lassen könnte. Jetzt, ich glaube, wir bräuchten noch viel, viel mehr, damit wir wirklich lernen, ein Stück weit auch, wie die Kinder denken.
Aber es ist jetzt ein gutes Beispiel. Ich war mir nämlich vorher nicht, also dass man die Kinder, Jugendliche ernst nimmt. Ich war mir vorher nicht ganz sicher, ob das stimmt, dass die Gesellschaft sich nicht um die Kinder kümmert. Es kommt darauf an, wo, nicht? Also man kümmert sich um die Schule, aber vieles ist an die Familien delegiert. Bei vielen Dingen denkt man, da kümmern sich die Eltern darum. Aber trotzdem hätte die Gesellschaft eine Aufgabe, da die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen. Jetzt möchten wir aber noch das Thema noch wechseln. Jetzt haben wir sehr oft darüber gesprochen, was es idealerweise braucht für eine gute Kindheit. Jetzt möchten wir noch wissen, was kann denn eigentlich schiefgehen? Was kann denn schiefgehen und was bedeutet denn das? Also wie wirkt sich das aus?
Na, eben, wenn wir zurückgehen auf diese sehr lange Zeit der Entwicklung, dann ist das eine riesengroße Chance, von Erfahrung zu profitieren. Es birgt aber auch ein Risiko, nämlich dass, wenn etwas sehr Widriges oder ein sehr negativer Lebensumstand vorherrscht, kann das natürlich auf unsere Entwicklung auch einen negativen Einfluss nehmen. Die gesamte Entwicklung des Menschen bedeutet, dass alle Systeme, die sich entwickeln, in Abhängigkeit voneinander sich verändern und aufgrund von Erfahrung auch wieder beeinflusst werden. Das heißt, wenn wir in dieser Phase der Entwicklung uns befinden, wenn sich da etwas verändert, kann die Konsequenz weitreichend sein. Nun reden wir aber nicht mehr über normale Variation. Da gibt es einen relativ großen, breiten Rahmen. Aber wir reden über diese extremen Erfahrungen, die extrem widrigen Lebensumstände, sei das Krieg, sei das Trauma, sei das langanhaltender chronischer Stress. Das kann dazu führen, dass sich eine sogenannte toxische Menge an Stress ansammelt, die eben auch wiederum unsere Biologie beeinflusst und verändert. Und wenn das innerhalb der Entwicklung stattfindet, dann können all diese Grundbausteine, die danach folgen, vielleicht nicht mehr ganz so schön gesetzt werden wie vorher. Dann kann das Konsequenzen haben, die eben langfristig sind.
Und was wäre dann das beispielsweise?
Körperliche, psychische Gesundheit. Also man kann zum Beispiel sehen, dass diese widrigen Lebensumstände, wenn die gehäuft vorkommen, je früher, je häufiger, desto größer die Chance, dass man körperlich oder psychische Erkrankungen erleidet. Vielleicht nicht direkt dann, aber irgendwann im Laufe des Lebens, im Erwachsenenalter, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder eben psychische Erkrankungen.
Zeigt sich das auch im Gehirn?
Naja, wann und wo, ja. Natürlich kann man sehen, wie sich verschiedene Verhaltensweisen, wenn eine Abweichung stattfindet, in einer Gruppe von einer anderen Gruppe unterscheidet. Aber ich könnte Ihnen jetzt nicht sagen, in dem Moment sieht man die Veränderung im einzelnen Gehirn. Das ist noch ein bisschen zu komplex.
Und jetzt haben Sie ja, Sie haben ja über die Lebensspanne auch gesprochen. Also am Anfang wird das Fundament gelegt, das kann dann ein bisschen besser, ein bisschen weniger gut sein. Sie, Herr Jenny, Sie arbeiten ja an solchen Langzeitstudien. Die eine haben wir ja gelernt, die ist seit 1954, werden Kinder und Jugendliche da untersucht. Können Sie ein bisschen sagen, worum es da geht? Und jetzt ist das, glaube ich, die dritte oder vierte Phase dieser Studie.
Ja, zwischen 1954 und 2000 wurden drei Kohorten von Menschen, von Kindern untersucht. Die Kinder kamen ja, 25 Mal ans Kinderspital. Man hat alles untersucht, was man untersuchen kann. Man hat die Sprache getestet, das Denken, die Motorik. Man hat sie neurologisch untersucht, gemessen. Man hat Fotos gemacht. Man hat die Haare gesammelt und die Zähne. Und man hat alles gemacht. In drei Kohorten, in der ersten, zweiten und in der dritten Studie. Die dritte Studie sind die Kinder der ersten Studie. Und wir hatten das Glück, dass wir vor einigen Jahren diese Studien wieder weitergeführt haben. Wir haben also diese Menschen wieder gesehen. Wir machen jetzt in der die erste Studie, dann im nächsten Jahr die zweite Welle. Die sind jetzt dann etwas über 70. Und wir versuchen zu verstehen, welche Faktoren letztlich in der Kindheit relevant sind für langfristiges Wohlbefinden, für langfristige Gesundheit. Und es ist im Moment die erste Studie, die erste Psychologie-Studie aus 1954 ist im Moment die älteste Langzeitstudie, die es gibt auf der Welt. Und wir haben die Möglichkeit, diese Studie jetzt zu einer Lebensspannenstudie auszubauen.
Und haben Sie denn schon Ergebnisse oder sehen Sie da Tendenzen, Sachen, die Sie uns erzählen könnten?
Ja, wir haben natürlich einige Befunde. Ein wichtiger Befund ist, dass das Denken, die intellektuellen Fähigkeiten in den ersten Lebensjahren noch relativ plastisch sind und dass sich die dann verfestigen im Verlauf der Schulzeit und der Adoleszenz und dass sie dann relativ stabil bleiben bis ins Alter. Wir wissen auch, dass Beziehungen wichtig sind für die langfristige Gesundheit, Beziehungen zu Eltern, Beziehungen zu Lehrpersonen, Beziehungen zu Peers und Geschwistern, dass sicherlich das ein wichtiger Faktor ist für die langfristige Gesundheit.
Was sind vielleicht schwierige Umstände, die Sie sehen, die sich dann auch auswirken auf das Erwachsenenleben?
Ja, wir haben das Glück, dass in den 50er Jahren Marie Meierhofer, die Stadtärztin von Zürich, alle Kinder in den Säuglingsheimen untersucht hat zur gleichen Zeit wie die Psychologie-Tunnel-Studien und wir haben zusammen mit dem Marie-Meyerhofer-Institut auch diese Menschen wieder gesucht und haben sozusagen den Vergleich von zwei Gruppen, von einer Gruppe, wo Kinder in Familien aufgewachsen sind und Kinder in einem Heim aufgewachsen sind und man sieht da natürlich Unterschiede. Die Kinder, die im Heim aufgewachsen sind, denen geht es heute im Erwachsenenalter schlechter als den Kindern, die in Familien aufgewachsen sind. Aber eben letztlich nicht allen. Und das Geheimnis wird sein, zu verstehen, welchen Kindern es trotz adversen Bedingungen im Verlauf dann gut geht.
Und den Kindern im Heim hat es dann zum Beispiel gefehlt an Beziehungen?
An Beziehungen, an Interaktion, an Stimulation.
Also die Grundbedürfnisse waren gedeckt, aber nicht die zusätzlichen Gs und Vs, die dann noch...
Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Die Grundbedürfnisse in Bezug auf die Gesundheit, man hat sie gut gepflegt, man hat sie gut ernährt, aber sie hatten eben keine Geborgenheit.
Solche Erfahrungen machen Sie auch, Sie machen ja auch solche Langzeitstudien, aber die fangen erst in den 90er Jahren an, oder wie ist das jetzt bei den Studien, an denen Sie arbeiten?
Ja, ich glaube, die Studien, die wir bisher machen durften, da darf ich natürlich glücklicherweise auch auf Arbeiten zugreifen, die vor mir gestartet wurden, als ich noch im Sandkasten war. Das ist zum Beispiel auch die Z-Proso, auch eine Längsschnittstudie, die mit Schulkindern im ersten Schuljahr gestartet hat, seit den 90er Jahren, jetzt schon seit vielen Jahren einhergeht. Was wir insgesamt sehen können, ist vielleicht, tönt es jetzt nicht so speziell für Sie, aber Sie müssen wissen, dass die Gehirnentwicklung des Menschen etwas ist, das man erst seit den 80er Jahren wirklich untersuchen kann und man noch gar nicht so viel über Kinder und Jugendliche weiß. Dass wir sehen, wie zum Beispiel diese Grundbausteine gelegt werden, wie diese einfachen Verhaltensweisen und Netzwerke aufeinander aufbauen. Wie viele Verhaltensweisen, wie zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel das Lesen, etwas ist, das nicht erst startet, wenn wir das Buch in die Hand nehmen, sondern über die Grundpfeiler schon viel früher gesetzt werden. In Studien, die wir zum Beispiel auch durchgeführt haben während der Covid-19-Pandemie, können uns auch zeigen, wie Menschen mit stressvollen Situationen umgehen und wie zum Beispiel auch die Reaktion der Eltern mit der Reaktion der Kinder zusammenhängt, sehr stark nämlich. Kinder und Jugendliche, die eine schwierigere Zeit haben, zum Beispiel im psychologischen, physischen oder psychischen Missbrauch erlitten haben, hier können wir zum Beispiel im Jugendalter ganz klar auch erkennen, wie die Emotionsregulation anders funktioniert, und zwar nicht nur im Verhalten, auch in der neuronalen Antwort des Gehirns. Und was positiv ist, ist, wenn wir Interventionsstudien ansetzen, gerade mit solchen Kindern und Jugendlichen, können wir auch sehen, dass das Verhalten und auch die Biologie verändert werden können, zu einem gewissen Grad wieder normalisiert werden können. Also diese Flexibilität, diese Plastizität, um eben auch auf das Positive einzugehen, bleibt bestehen.
Also da kann man trotz, ich sage jetzt, widrigen Umständen in der Kindheit dann auch irgendwo wieder ansetzen und versuchen gegen...
Ja, im Grunde haben wir nie eine Wahl, in was für eine Situation und in was für ein Erlebnis wir rennen. Gewisse Dinge können wir kontrollieren, andere nicht. Wir können aber immer kontrollieren, wie wir damit umgehen. Und das bleibt eine Kraft, die wir haben, neben diesen Versuch der Umbenennung, der Umattribution zum Beispiel, auch auf psychologischer Ebene, die wir ein Leben lang zur Verfügung haben und die uns hilft, auch mit schweren Lebenssituationen umzugehen.
Genau, Sie haben im Vorgespräch nie auch etwas Ähnliches erzählt, was uns hilft, mit schwierigen Umständen umzugehen, auf ein ganzes Leben gesehen.
Ja, genau. Im Erwachsenenalter ist es natürlich wichtig, dass wir eine konsistente Lebensgeschichte haben. Wir brauchen ein Narrativ unseres Lebens. Und wenn die Lebensgeschichte nicht gut war, wenn wir auch unsere Lebensgeschichte nicht verstehen, wenn sie eben nicht kohärent ist, dann ist das schwierig für uns Menschen. Wir brauchen diese Kohärenz sozusagen. Und das ist ja etwas, woran man auch letztlich psychotherapeutisch arbeiten kann. Eben, dass wir uns eine schöne, eine gute, eine konsistente Geschichte zusammenstellen.
Das ist ein Sinn, dass man einen Sinn
hat. Warum sind bestimmte Dinge passiert? Kann ich die erklären? Wie habe ich mein Leben jetzt unter Kontrolle? Bin ich mein eigener Herr und so weiter. Also da gibt es viele Möglichkeiten, woran eben Menschen, die in widrigen Bedingungen als Kinder aufgewachsen sind, auch heute noch arbeiten können.
Aber wie ist denn dieser Zusammenhang? Also ist jetzt das die Tatsache, dass man eben keine kohärente Lebensgeschichte hat, ist das Ausdruck von psychischen Problemen, psychischen Erkrankungen? Und kann man das dann korrigieren, indem dass man mit diese Psychotherapien macht und mit diesen Leuten, den Leuten hilft, das zu konstruieren? Oder ist es eben Ausdruck, dass man eben gesund ist, wenn man das noch kann?
Ursache und Konsequenz sind nicht immer so einfach auseinanderzuhalten. Es ist vielleicht vielmehr eine Schlaufe. Es gibt Forschende, die würden behaupten, nichts ist Zufall. Je nachdem, wo man aufwächst, in welchen Situationen, hat man eine höhere Chance, in negative Lebensumstände zu kommen. Und so ist es auch so, dass natürlich negative Lebensumstände eine negative Konsequenz in der Wahrnehmung nach sich ziehen können. Wenn ich in einem Umfeld umwachse, in dem nichts kontrollierbar ist, dann ist es für mich sinnvoller, achtsam zu sein und Angst zu haben, dass etwas Unvorhergesehenes passiert, als wenn ich in einem sicheren Umfeld aufwachse. Also diese Dinge, die beeinflussen sich gegenseitig und die verstärken sich unter Umständen dann im Laufe der Zeit.
Aber aus diesem Teufelskreis kann man allenfalls rausfinden, dank Therapien.
Also, ja, natürlich, ja, klar. Es ist natürlich letztlich viel komplexer. Wenn man eine schwere psychische Krankheit hat, dann sind solche Prozesse natürlich viel schwieriger zugänglich. Aber ich glaube, man darf nie die Hoffnung aufgeben. Es ist wichtig, dass man da immer auch ein Stück weit zuversichtlich bleibt.
Wir haben auch eben im Vorgespräch über schwierige Lebensumstände gesprochen und in diesem Zusammenhang sind wir auch kurz auf die Adoleszenz, auf die Pubertät zu sprechen gekommen, die vielleicht manchmal auch schwierig sich anfühlt und für Eltern wie für Kinder oder für Jugendliche. Und Sie haben da eigentlich eine interessante Perspektive auch gebracht auf diese Phase, was die denn eben alles, dass sie eben nicht nur schwierig ist, sondern durchaus auch kreativ und Potenzial birgt. Können Sie zu dieser spezifischen Phase und zu den Schwierigkeiten, die da vielleicht damit verbunden sind, ja, etwas sagen?
Ja, es ist sehr wichtig, dass man eben nicht nur die Risiken sieht, das sind nur ein Ende des Spektrums, sondern eben auch die wahnsinnigen Chancen und Möglichkeiten, die mit dieser Zeit verbunden sind. Es ist die Phase, in der wir versuchen, uns zu definieren. Und uns zu definieren heißt, Grenzen auszutesten und auszuloten. Das heißt manchmal im Extremfall Grenzen zu überschreiten. Das ist, was uns auffällt. Aber sie geht auch einher mit einer enormen Energie, Offenheit für Neues. Und diese Offenheit für Neues macht uns... bringt uns so weit, dass wir Dinge bewegen wollen, dass wir die Welt verändern wollen. Und das ist ein enorm starkes Potenzial. Und es ist die Phase, in der wir so bereit sind, in der sich unser Gehirn noch einmal so richtig vernetzt und feinschleift, in der so viel passiert wie eigentlich fast nie mehr wieder.
Die Adoleszenz ist der Jungbrunnen sozusagen der Gesellschaft. Stellen Sie sich mal vor, wir würden alle so in unserem Alter sein. Wir können uns nicht mehr erneuern. Das wäre sozusagen das Ende der Gesellschaft. Und ich glaube, darum ist es wichtig, dass Jugendliche auch diese Möglichkeiten haben, in den Grenzen, die wir setzen, auch zu experimentieren.
Und sie tun uns in diesem Fall auch gut und inspirieren uns mit neuen Ideen.
Definitiv.
Ein anderes Thema, das wir auch noch anschneiden möchten, ist diese Geschichte der Resilienz. Wir haben das vielleicht jetzt auch schon ein bisschen thematisiert, aber es ist auch so ein bisschen ein Zauberwort, manchmal wird es auch schon ein bisschen abgegriffen. Man spricht immer davon, ohne ganz genau zu wissen, was es denn bedeutet. Wie würden Sie das denn definieren? Was ist denn Resilienz und was hilft denn eigentlich, Kindern resilient zu sein?
Man könnte es definieren als die Fähigkeit, widrigen Lebensumständen klarzukommen und gleichzeitig gesund zu bleiben. Aber es ist auch wieder ein dynamisches Konstrukt, das nicht so einfach fassbar ist. Kinder und Jugendlichen helfen, resilient zu werden, könnte man als Eltern zum Beispiel eben indem man einen gesunden Umgang mit Emotionen vorlebt, eben auch vorlebt, wie man mit extremen Situationen umgehen kann, wie man die Emotionen regulieren und kontrollieren kann und das Kind dahin weg anleitet, dies auch selber selbstständig zu machen.
Also Kinder beobachten, wie zum Beispiel Eltern mit Emotionen umgehen und imitieren das dann. Im negativen wie im positiven Sinn.
Ja, Eltern haben eine sehr große Vorbildfunktion, ja.
Ja, es gibt eben diese Resilienzfaktoren, das sind ein Stück weit Persönlichkeitseigenschaften.
Fünf.
Nein, keine fünf.
Die fünf R.
Nein. Es gibt diese Persönlichkeitseigenschaften, eben ein Kind, das selbstwirksam sich fühlt, das eben selbstregulative Fähigkeiten hat und so weiter. Und dann gibt es aber auch diese Resilienzmechanismen. Es ist eben nicht nur die Persönlichkeit des Kindes, sondern letztlich auch der Prozess in die Auseinandersetzung mit den adversen Bedingungen. Und da gibt es natürlich eben Personen, Bezugspersonen, die ganz wichtige Funktion haben in diesem Resilienzprozess der Kinder. Und wenn wenn Bezugspersonen eben nicht da sind und Bezugspersonen ohne die 5 Vs da sind, dann wird es eben letztlich schwierig. Und dann haben wir als Gesellschaft natürlich eine Aufgabe, diesen Kindern besonders zu schauen.
Ja, die Welt hat sich ja in den letzten Jahren, Sie haben es schon gesagt, sehr verändert. Es sind sehr viele Herausforderungen, die da an die Kinder herangetragen werden. Welche sind denn aktuell so die größten Hürden oder die größten Anforderungen? Was empfinden Sie als besonders schwierig im Umgang oder im Kontakt mit Kindern und Eltern?
Also ich glaube, eines der großen Themen ist, dass der Schuldruck enorm hoch ist. Die Kinder müssen sehr viel leisten in der Schule. Sie müssen viel mehr leisten als vor 20 Jahren. Und das hat etwas zu tun eben mit der Angst, die wir als Gesellschaft haben, dass sie zu wenig lernen, dass sie zu wenig fit sind später. Ich glaube, da müssen wir daran arbeiten, dass wir diesen Schuldruck reduzieren. Das ist sicherlich ein großes Thema.
Sie müssen mehr leisten. Ist das etwas, das sich also wirklich objektiv messen lässt? Oder ist es ein Gefühl, dass Sie mehr leisten müssen, um zu bestehen im Leben?
Nein, es gibt relativ viele Studien in der Zwischenzeit, die den Schulleistungsdruck monitorisiert haben in den letzten 30 Jahren. Zum Beispiel die HBSC-Studie, die zeigt, wie der Schuldruck angestiegen ist. Man kann das wirklich auch objektivieren. Das ist auch meine professionelle Erfahrung, ich erlebe das auch. Wir haben unglaublich viele Kinder mit Zuweisungen, die ADHS-Symptome haben, die psychische Belastungen haben. Und der Grund dafür ist wirklich, dass der Druck zu hoch ist für die Kinder. Das ist die eine Seite der Medaille. Und dann haben wir natürlich einen unglaublichen technologischen Wandel. Das heißt, wir haben die neuen, die digitalen Medien. Ich möchte klar machen, die digitalen Medien sind nicht die Ursache der Probleme der Kinder. Die digitalen Medien sind einfach eine Bedingung, die ganzen Herausforderungen noch viel komplizierter machen, oder? Und ich glaube, das sind die großen Themen, die wir im Moment haben. Und dann haben wir eben zusätzlich Eltern, die ebenfalls unter Druck sind, die Angst haben, die gestresst sind. Und dieser Stress, der, färbt sich letztlich
die sich ebenfalls
auf die
mit digitalen Medien nur auseinandersetzen.
Frau Raschli, wie ist das eben mit dieser Stress? Sie machen ja genau solche Studien, die schauen, wie die Eltern, die Kinder interagieren. Das müssten Sie das ja auch sehen.
Ja, also die Kinder kriegen das Stresserleben der Eltern ganz sicher mit. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie selber auch schlechter mit Stress umgehen können, wenn die Eltern weniger gut damit umgehen, ist höher. Die Chance, psychische Probleme zu entwickeln, ist auch höher, wenn das die Eltern so vorleben. Ich würde auch völlig zustimmen, dieser globale Druck der Informationsflut, die zugenommen hat. Wir haben immer Zugang zu allen Informationen und Kriege haben zugenommen, Klimawandel ist ein großes Thema, das kriegen die Kinder mit. Also sie kriegen nicht mehr nur mit, was zu Hause läuft, das ist schon sehr wichtig. Sie kriegen auch diese vielen größeren Kreise nonstop und dauernd mit über den Zugang, den wir haben. Und mit dem umzugehen, innerhalb unserer Gesellschaft, wir als Erwachsene, aber auch wir für unsere Kinder und für die Kinder, wie die Kinder damit umgehen. Ich glaube, das ist schon eine große Herausforderung.
Und wie geht man damit um, idealerweise als Eltern beispielsweise? Soll man die Kinder möglichst vielleicht abschotten, einen Schonraum bieten oder soll man sie dem auch gezielt aussetzen und sie üben darin, damit umzuschauen?
Der Schonraum ist die Frage, reden wir jetzt von sozialen Medien, vom Gaming, von Handys, von was reden wir? Gewisse Schonräume können wir gar nicht bieten. Die Umstände haben sich verändert und das werden wir nicht ändern können. Also ist die Frage, wie gehen wir verantwortlich damit um? Und ja, ich glaube auch, dass eine Reduktion der Zeit im Freien und eine Reduktion von sportlichen Betätigungen negativ sind für unser Wohlbefinden. Also ein bisschen mehr rausgehen, ein bisschen mehr aktiv sein, kann sicher gut sein, zwischendurch mal abschalten von diesem dauernden Informationsfluss. Wir dürfen aber auch unsere Kinder nicht unterschätzen. Sie wachsen nämlich in diesem Umfeld auf. Wir haben das nicht gemacht. Sie lernen bereits früh selektiv zu mutieren. Die können das schon ganz gut ausschließen. Wir mussten das erst lernen, oder? Ich denke schon, dass ein Leitern und je nach Altersumständen des Kindes auch eine Regelung wichtig ist, um einen gesunden Umgang zu lernen.
Eben die einen Kinder können das ja besser als andere. Das ist aber wie bei uns Erwachsenen ja auch. Also die einen brauchen wahrscheinlich mehr Leitplanken, mehr Kontrolle als andere.
Ja, das ist sicher so, aber ich glaube, in der Schule ist es schon so, dass die Schule die Aufgabe hat, da gewisse Regeln und Grenzen einzuführen. Und dort können die Kinder ja wirklich lernen, auch damit umzugehen oder auch darauf verzichten und so weiter. Ich glaube, da gibt es schon noch einiges zu tun, letztlich bei uns. Und grundsätzlich kann man eben auf dieser hohen Flughöhe, könnte man schon noch einiges tun, um den Druck zu verhindern. Wir selektionieren in der 6. Klasse hier im Kanton Zürich. Das ist eine Katastrophe, ehrlich gesagt, oder? Wir haben Englisch in der 2. Klasse, Französisch in der 5. Klasse, schaffen wir doch diese Fremdsprachen in der Primarschule ab.
Also wir selektionieren, das heißt, es ist zu früh?
Es ist zu früh, ja, es ist viel zu früh.
Und Sie finden auch die Fremdsprachen, da hätte ich jetzt eine andere Meinung, aber Sie finden das auch nicht gut, dass in der Primarschule schon diese Fremdsprachen gelehrt werden.
Das bringt nichts. Diese 2 Stunden Französisch pro oder 4 oder wie viele es auch immer sind, aber die Kinder lernen mit diesen 4 Stunden nichts für den Aufwand. Und ich plädiere wirklich explizit dafür, dass man das abschafft, wird jetzt auch da kommen. Ich bin überzeugt, dass die Zeit jetzt reif ist. Nehmen wir den Druck von den Kindern weg. Der Druck ist zu hoch.
Ja, dann wären wir beim Blick in die Zukunft. Wie wird das dann in Zukunft sein? Also wenn dann diese Fremdsprachen abgeschafft sind, wird es dann lockerer in der Schule? Haben wir mehr Zeit fürs Turnen vielleicht? Oder?
Nein, in der Schule soll es ja nicht locker sein. Die Kinder haben Aufgaben. Sie müssen in der Schule gewisse Fähigkeiten lernen, die wir auch wollen, dass die Kinder das können. Oder? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir ein bisschen auch fokussieren auf diese Dinge, die wichtig sind und dann auf Dinge, die weniger wichtig sind. Und kommen Sie mir ja nicht mit der Idee, dass wir einen Zusammenhalt brauchen in unserem Land. Das verstehen die Kinder nicht in der Primarschule. Ich möchte das klar machen.
Sie meinen wegen der Fremdsprache?
Ja, genau. Ich spreche von dem frühen Fremdsprachenunterricht. Ich spreche nicht von Fremdsprachelernen in der SEC. Da lernen die Kinder ja durchaus effizient. Mhm. Also die Hirnentwicklungsforschung, die zeigt auch, dass das Lernen in der Adoleszenz durchaus recht effizient sein kann.
Ja. Und jetzt Sprache hin oder her, aber manchmal geht es auch ums Lernen an und für sich und nicht nur auf den Outcome bedacht, eben auch darum zu lernen oder eben sich halt mal zu konzentrieren, eine Aufgabe erledigen zu müssen. Der Weg ist das Ziel da auch manchmal. Jetzt habe ich total den Faden verloren. Was war nochmal die erste?
Es ging mehr so um, wie es in die Zukunft aussieht.
Ah, die Zukunft, genau.
Wird es jetzt schwieriger, wird es einfacher? Was kann allenfalls helfen, um die Zukunft dann zu meistern, auch für Kinder und Jugendliche?
Nein, Druck wegnehmen. Jetzt habe ich den Faden wieder. Druck wegnehmen, da bin ich auch absolut dafür, aber eben auch den Fokus auf die andere Seite zu legen, nicht nur das pure Akademische zu sehen, sondern eben auch die Wichtigkeit der Entwicklung der sozioemotionalen Fähigkeiten für unsere Gesundheit. Denn gerade zum Beispiel, wenn wir diese erlernen, dann erfolgt das im Austausch mit Menschen. Wenn ein Kind noch sehr klein ist, ein Handy in der Hand hat, WhatsApp schreibt, da kommt eine Message zurück, man sieht kein Gesicht, man sieht die Emotion des Gegenüber nichts und so lernen wir, wann ich zu weit gegangen bin, wie ich mich verhalten soll jemand anderem gegenüber und ich brauche diesen Austausch, um mich zu entwickeln und eben auch mich fair zu entwickeln und Verhaltensweisen zu erlernen, die gut sind für das soziale Miteinander und die Wichtigkeit eben auch auf diese Fähigkeiten zu legen und auch zu wissen, dass zum Beispiel Lernen überhaupt nichts bringt, wenn die sozioemotionale Gesundheit nicht zuerst da ist, weil dann sind wir beschäftigt damit, andere Probleme zu lösen, dann können wir uns gar nicht aufs Lernen konzentrieren. Diesen Fokus auch so ein bisschen mehr auf das zu werfen, glaube ich, ist wichtig für unsere Gesundheit und so dieses allgemeine Stresslevel.
Und ich denke, Ihre Arbeit, Ihre Forschung hilft ja hoffentlich auch, neue Erkenntnisse zu erlangen, was dann eben gut ist für Kinder und dass wir die auch vermehrt in den Alltag einbauen können.
Ja, und jetzt haben wir ja gehört, eben vielleicht auch der Druck rausnehmen, haben Sie gesagt, Sie haben ja gesagt, mehr auch persönliche Kontakte haben, also dass man eben mehr interagiert, statt nur mit dem Handy arbeitet. Jetzt ist es so, dass wir da, glaube ich, hier die Diskussion abschließen würden und das Mikrofon öffnen würden fürs Publikum.
Wir interagieren.
Genau, wir interagieren jetzt mit dem Publikum. Ja, gibt es Fragen von Ihrer Seite? Hier vorne.
Etwas, ja?
Ja.
Was, dass ich aufs Baseldeutsch rede oder soll ich es auf Hochdeutsch sprechen?
Was Sie lieber möchten.
Also ist gut. Also ich habe jetzt das ein bisschen empfunden, was Sie am Schluss gesagt haben. Ich habe das sehr verallgemeinernd gefunden. Druck rausnehmen. Wir haben selber einen Sohn und der ist am Schluss an der ETH. Also wenn Sie Druck rausnehmen in der 6., 7., 8. oder 9., da kommt man an der ETH nicht mehr rein, oder? Also es ist dann schon ein bisschen, also einerseits die Verallgemeinerung, weil er jetzt gut, also ist durchgeflutscht. Der ist aber nicht hochintelligent, aber es ist auch vergangen. Ich bin auch eine durchschnittliche Mutter gewesen, ich habe ihn nicht super toll erzogen, also ich bin auch nicht perfekt.
Das wäre jetzt ja eine Reaktion von Ihrer Seite. Haben Sie auch noch eine Frage, die Sie in diesem Zusammenhang
stellen? Ja, Entschuldigung, ich finde es, ich verstand nicht, warum das, ich bin ja in der Schulpflege und so. Ich verstehe nicht, wieso Sie das derart verallgemeinern können, dass man da diese Schule, dass man das viel langsamer angehen soll mit den Fremdsprachen, dass man die Selektion nicht in der nach der 6. macht, sondern erst vielleicht, wenn man noch 2 Jahre älter ist. Das verstehe ich nicht.
Wir sehen einfach in den Daten weltweit, nicht nur in der Schweiz, man sieht das in den umliegenden Ländern allen auch, dass der Schulleistungsdruck zugenommen hat. Man hat das mit verschiedenen Maßen gemessen bei den Kindern zwischen 2000 und 2020. Der Grund ist, möglicherweise hat das etwas zu tun mit den PISA-Studien, oder dass man letztlich begonnen hat, Bildung zu messen und die Gesellschaft da ein Stück weit unter Druck setzt, die Schulen ein Stück weit unter Druck setzt. Wir sehen einfach, dass dieser Druck zugenommen hat, oder? Und dieser Druck, der geht parallel mit der psychischen Befindlichkeit von Kindern und Jugendlichen. Wir haben einen ganz steilen Anstieg von Kindern und Jugendlichen, denen geht es nicht gut. Wir haben das als Gesellschaft erkannt. Der Kanton Zürich hat viel Geld in die Hand genommen in diesem und im letzten Jahr, um die psychische Gesundheitsversorgung zu verbessern. Das ist wichtig. Es geht den Kindern nicht so gut. Und die Frage ist einfach, warum geht es den Kindern nicht gut? Das ist es gibt dann ganz viele verschiedene Gründe. Ich möchte das nicht an einem einzigen Grund festhalten. Wir müssen auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Und ich habe 2 Beispiele genannt, die aus meiner Sicht beitragen zu diesem Schuldruck. Und ich meine damit nicht, dass die Kinder nicht Orientierung, Strukturen in der Schule brauchen und da auch unsere wichtigen Kulturtechniken lernen müssen. Das habe ich mit dem nicht gesagt. Es ist wichtig, dass die Kinder lernen, lesen, schreiben und rechnen und dass sie auch noch etwas über unsere Welt erfahren. Das ist sicherlich wichtig und das meine ich nicht mit Druck letztlich wegnehmen, sondern die Kinder haben ganz, ganz viele verschiedene Aufgaben und es ist wichtig, dass man versucht, etwas sich zu fokussieren auf die wichtigen Dinge, die sie brauchen.
Also was man sicher sagen kann, ist, dass immer mehr reingepackt wird in diese Lehrpläne. Das ist ja wahrscheinlich etwas, das man auch messen, nachweisen kann. Genau. Gut, weitere Fragen? Da drüben wären noch zwei Damen, die...
Grüezi miteinander. Ich habe noch bei Professor Herzka studiert, also es liegt eine Zeit zurück und ich habe das Gefühl, dass sich seitdem einiges verändert hat. Meine Frage ist eine sehr pragmatische. Ich finde das wunderschön, wie Sie Ihre Sichtweise darlegen über die Kindheit und was sie braucht. Letztlich habe ich das Gefühl, sind das alles politische Entscheidungen. Inwieweit sind wir abhängig vom Kindheitsbild der Politikerinnen und Politiker?
Ja, das ist natürlich richtig. Ich glaube, das sind ganz auf dieser hohen Flughöhe, wie ich jetzt auch gesprochen habe, das sind ganz viele politische Entscheidungen und politische Themen. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, dass wir als Individuen, als Einzelne im Umgang mit den Kindern, sei es als Großeltern, sei es als Eltern, sei es als Lehrpersonen, wir können ganz, ganz viel bewegen beim individuellen Kind. Oder? Und ich glaube, wichtig ist, dass wir immer wieder auch versuchen, vom Kind her zu denken, wenn wir mit den Kindern interagieren, wenn wir uns um die Kinder sorgen und kümmern. Und da können wir schon im Individuellen können wir sehr viel da können wir viel machen, da können wir viel bewirken. Letztlich auf der gesellschaftlichen Ebene, da ist es Teil des Diskurses und da erlebe ich schon, dass da auch im Moment, in den letzten Jahren, durchaus auch relativ viel läuft. Es hat sich sicher viel bewegt, auch auf dem politischen Parkett. Ich glaube, das ist sicherlich eine positive Entwicklung, die man da sieht. Aber es ist wichtig, dass man diese Dinge, diese Themen letztlich in der Gesellschaft diskutiert.
Ich möchte hier anfügen, als junge Forscherin, dass auch die Offenheit das Ohr zugenommen hat. Klar ist es am Ende ein politischer Entscheid und klar ist meine Erfahrung vielleicht noch nicht so groß, aber ich weiß die Faktoren, die eine gute Entwicklung beeinflussen von meinem Standpunkt. Nur ist dieser Standpunkt vielleicht nicht die Lösung. Denn es geht ja nicht nur darum, umzusetzen, was ich weiß, ist perfekt für die biologische Entwicklung des Kindes, sondern auch, würde diese Umsetzung überhaupt in unsere Gesellschaft, in unsere Gesellschaft passen. Dafür braucht es mehr als mich. Dafür braucht es Personen, die eben Erfahrungen haben mit dem politischen System, Erfahrungen mit der Entwicklung des Kindes, Erfahrungen auf Level Biologie, obwohl eben gewisse Dinge nie ankommen werden. Aber dieses Zusammenbringen, glaube ich schon, dass in Zukunft hier eine Chance besteht, etwas zu bewegen. Und ansonsten verliert ja auch unsere Forschung Wert, wenn sie keine Übersetzung in die angewandte Praxis findet. Von was forschen wir dann?
Ja, die Dame da hinten. Gerne, oder da ist noch mehr. Ja, ja. Ja.
Sie hatten verfügbare Bezugspersonen genannt. Was bedeutet das? Muss ein Elternteil zu Hause bleiben oder... reicht das, wenn ich immer präsent bin, wenn ich dann da bin? Oder, ja,
was bedeutet das? Das ist interessant, dass beim Verfügbaren gibt es ja zwei Elemente. In der griechischen Mythologie hat man das mit den beiden Göttern der Zeit beschrieben. Es gibt den Kronos, das ist der Gott der Zeitdauer. Es ist tatsächlich so, dass man natürlich eine gewisse Zeit mit einem Kind zusammen sein sollte, damit man eine Beziehung aufbauen kann. Aber der Kairos, das ist der Gott des Moments, der ist ja auch relativ wichtig. Es ist wichtig, dass man diejenigen Momente identifiziert und erkennt, wo das Kind einen braucht, wo man tatsächlich verfügbar sein muss. Und es ist eine Balance zwischen diesem, eine gewisse Zeit ist es wichtig, dass man mit dem Kind zusammen ist, aber man muss auch immer wieder die richtigen Momente haben. Aber was wichtig ist, ich glaube, was wichtig ist, ist, es ist nicht, sind nicht nur die Eltern, die Bezugspersonen sein können. Das Kind bindet sich in den ersten Lebensjahren an viele verschiedene Bezugspersonen, wenn sie eine gewisse Zeit beim Kind sind. Also es ist so, es ist immer hilfreich, wenn nicht eine Mutter alleine ein Kind erziehen muss oder ein Vater alleine ein Kind erziehen muss, sondern wenn es eine Gruppe von Menschen ist, die für das Kind da ist. Und da werden wir als Erwachsene natürlich ein Stück weit auch entlastet, weil Erziehen ist anstrengend. Da braucht es auch immer wieder Selbstfürsorge. Man muss auch auf sich selber schauen, dass es einem gut geht, damit man die Erziehungsaufgaben letztlich wahrnehmen kann.
Und it takes a village. Es gibt auch tatsächlich Forschung, die eben besagt, dass die verschiedenen Bezugspersonen, auch die, ich sagen wir, Defizite sind ja nicht, aber auch die Lücken füllen kann, die vielleicht die andere Bezugsperson nicht erfüllt. Und hier ist vor allem auch die Rolle der Väter zu erwähnen. Das ist viel zu sehr überschaut, wie wichtig auch Väter in der Entwicklung der Kinder sind, dass eben diese Beziehungspersonen nicht nur auf die Mutter und eine Person, die zu Hause sein soll, fokussiert bleibt. Das war eigentlich ursprünglich historisch gesehen nie so.
Gut, jetzt vielleicht eine letzte Frage noch.
Da ja. Vorne.
Ja, da hinten ist jetzt noch jemand, der, glaube ich, schon länger sich gemeldet
hat.
Ja. Gut, also vielleicht nehmen wir Sie auch noch dran. Ist das gut?
Ja, ich weiß nicht, ob das die geeignete Abschlussfrage ist, deshalb gerne. Es ist eine Anschlussfrage zum Thema Beziehungen. Und zwar, es wird jetzt auch immer einfacher, diese neue Welle der parasozialen Interaktionen selber zu gestalten. Und das wird ja auf die Kinder jetzt auch schon bald zukommen, dass es einfach kinderleicht ist, sich eine Partnerin zu erstellen oder einen Kollegen und dann Umgang zu pflegen mit dieser virtuellen Person. Und da würde mich Ihre Meinung dazu sehr stark interessieren. Sehen Sie da die Gefahren, Chancen oder wie beurteilen Sie jetzt diese Entwicklung, die uns sicher sehr bald auch immer stärker beschäftigen wird?
Ja, also ich habe die ganze Parapsychologie noch nicht ganz so weit durchgedacht, aber es verbindet sich gut mit einem Beispiel. Es gibt durchaus auch Kinder und Jugendliche, die davon profitieren können, im virtuellen Raum Anschluss zu finden. Wenn man zu Minderheiten gehört, wenn man Bullying erfährt, dann kann der Online-Raum zum Beispiel die Chance bieten, Zugang zu anderen Betroffenen zu finden. Das kann auch Risiko sein, wenn das eben die Pathologisierung dann so ein bisschen verstärkt wird, aber es kann durchaus auch eine Chance sein. Oder auch für Kinder und Jugendliche, die Autismus-Spektrum-Disorder haben und sozial eher Schwierigkeiten haben im Umgang mit anderen. Über digitale Medien oder Gaming können auch Skills geübt werden. Also es ist nicht nur so, dass es Risiken bietet, die sind sicher wichtig zu betrachten und nicht zu vernachlässigen, aber es kann auch Möglichkeiten geben.
Das ist richtig, aber ich bin absolut deiner Meinung. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir als Gesellschaft aber doch gewisse Regeln einführen, dass die Technologieanbieter gewisse Regeln befolgen, dass wir bestimmte Gesetze haben. Ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir da einen Schritt vorwärts machen und etwas schneller, ehrlich gesagt. Aber digitale Medien, die sozialen Medien haben beide Seiten, sind ein Segen, aber auch ein Fluch. Und der Weg ist irgendwo, diese Mitte letztlich zu finden. Und da braucht es ein Stück weit uns als Gesellschaft, die auch hier ein Stück weit reguliert.
Also dann wären wir bei der letzten Frage, der Herr.
Ja, nur ganz kurz. Welche Wünsche haben Sie an uns Senioren, an die, welche Verantwortung sollen wir Alten für die Jugend übernehmen? Wir können ja nicht mehr so schnell denken wie die Adoleszenten. Es geht alles langsamer. Aber welche Wünsche haben Sie für die soziale Verantwortung, die wir vielleicht noch ein bisschen, wo wir etwas beitragen können?
Ja, dass Sie Ihre Kinder unterstützen im Aufziehen Ihrer Kinder. Es ist sehr anspruchsvoll geworden, Kinder zu erziehen heute, und dass Sie, wenn Sie Großeltern sind, auch wirklich immer wieder sich Zeit nehmen, mit den Enkeln zusammen zu sein. Ich bin überzeugt, dass Sie viel, viel zurückbekommen im Moment, aber sie bekommen auch für immer viel zurück. Wenn ich jetzt an meine Kindheit zurückdenke, ich hatte, wie gesagt, eine sehr enge Beziehung zu meinen Großeltern. Ja, sie sind fast jeden Tag irgendwo bei mir dabei. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man, und es ist schön, wenn man Beziehungen zu den Enkelkindern aufbauen kann, und dann unterstützen sie wirklich auch noch ihre Kinder.
Und Wissen und Gelassenheit. Schnelligkeit ist nicht immer besser, und da ein bisschen Ruhe ins System zu bringen, ich glaube, da können wir sehr, sehr viel davon profitieren.
Also Sie beruhigen.
Das ging jetzt, ja. Wollen Sie das noch dazu noch etwas sagen, Frau Waschle, Herr Jenny?
Nein, ich glaube, wir haben auch wir haben auch diese Erfahrung, dass wir eben immer wieder temporär scheitern, jeden Tag, immer absolut. Wieder. Und wie gesagt, man versucht es dann am nächsten Tag wieder besser zu machen, und man darf nicht daran verzweifeln. Erziehen ist komplex.
Und das Wissen, dass eben nicht Perfektion vorleben vielleicht besser ist, manchmal, ohne gewisse Grenzen zu überschreiten natürlich. Aber Fehler machen ist ein normaler Prozess, den wir den Kindern auch vorleben.
Da sind wir doch froh, also wir können auch Fehler machen, ist nicht so schlimm. Gelassen bleiben sollten wir trotzdem. Vielen Dank für das engagierte Gespräch, Nora Raschle und Oskar Jenny, und Ihnen für die Fragen und das interessierte Zuhören. Das wäre das Ende des Talk im Turm. Jetzt, bevor Sie klatschen, kommt gleich noch Alex Rübel, der die Geschenke übergibt. Ihnen wünsche ich einen schönen Abend noch, und kommen Sie gut nach Hause dann.
Ja, herzlichen Dank. Ich möchte dem Team von der Kommunikation ganz herzlich danken. Ich habe mir während des Talks überlegt, ich hatte eine gute Jugend. Was waren dann die V's und G's, die mich dazu führen? Das Erste, das G ist für mich die Gelassenheit meiner Eltern. Und das V ist das Vertrauen, das sie mir entgegengebracht haben. Und ich glaube, so die Beruhigung ist das, was ich jetzt sehe, auch als Großvater unterdessen. Da glaube ich, da könnten wir noch einen Schritt weitergehen in dieser Beruhigung. Ich möchte Ihnen ganz, ganz herzlich danken. Sie bekommen hier als Dank eine Mitgliedschaft bei den Alumni. Ich hoffe, danke, dass Sie dann auch bei Ihren Studenten ein bisschen Reklame machen für die Alumni. Und ein kleines Paltis. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und allen einen schönen Abend. Danke, dass Sie gekommen sind.